dass jeder von uns das muss. Und ich glaube, dass das für manche Frau, die vielleicht alleine ist, unter Umständen leichter ist als für eine, die verheiratet ist, weil man schneller dabei ist, seinen Mann vorzuschicken. Jedenfalls geht es mir so. Und zu sagen, du machst das schon, ich komme dann mit, das ist auch schön, aber das ist nicht genau das, was Jesus von uns wollte. Und deswegen ist es gut, mal in die Bibel hineinzuschauen, wie Gott sich das gedacht hatte. Jesus hat für uns das gemacht, dass wir wirklich zum Vater wieder kommen können und dass unser Leben, wie es war, nicht so bleiben muss, sondern dass es sich verändern kann. Und ich denke, das ist die Herausforderung schlechthin, dass sich unser Leben verändern kann. Und dass wir nicht irgendwo stehen und stecken bleiben und sagen, das war's jetzt, so bin ich jetzt verändert, so sieht es jetzt ganz gut aus, sondern dass es einfach vorwärts geht. Und um zu finden, wie Gottes Platz für Frauen ist in der Gemeinde und überhaupt, denke ich, ist es gut, wenn man ganz an den Anfang geht. Und ich lese mal einen Vers aus dem 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er schuf einen wunderschönen, intelligenten, fröhlichen, mutigen, entschlossenen, ehrlichen Mann. Ja? Nee? Aha, also nicht, gut. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er schuf sie als Mann und Frau. Und ich denke, dass wir uns mal kurz in Gedanken verweilen sollten bei diesem Vers, dass das Ebenbild Gottes oder die Vollkommenheit Gottes sich dadurch ausdrückt, dass Gott zu seinem Bild einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Das bedeutet, dass wie Gott ist, das wird nicht alleine durch eine Person ausgedrückt, nicht alleine durch eine Frau und auch nicht alleine durch einen Mann, sondern durch beide insgesamt. Das war die Grundidee. Jetzt, nachdem so viele Jahre seit der Schöpfung vergangen sind, einige tausend, ist das ein bisschen schwer wieder nachvollziehbar. Und es ist so viel krass verdreht und verkehrt und ja vollkommen aus dem Lot, dass man das kaum noch richtig deuten kann, worum Wort Gottes steht. Und ich glaube einfach, dass wenn man von Wiederherstellung redet, in der Gemeinde auch, dass man einfach gucken muss, wie hat es Gott geschaffen? Und wie war der Originalzustand? Und was hat sich Gott dabei gedacht? Dass also ein Mann und eine Frau so unterschiedlich sind, das ist nicht Gottes Fehler gewesen, sondern das war Absicht. Das habe ich dann also auch rausgefunden. Das war nicht irgendwie ein Problem von Gott, sondern das hat er sich so gedacht. Und weil Gott einfach weiß, dass wir unterschiedliche Aufgaben haben und weil nicht einer alles machen kann, deswegen sind es einfach zwei. Leider können wir am Anfang im ersten Buch Mose aus der Zeit vom Paradies wenig lesen, was die zwei tatsächlich getrieben haben dort, gemacht haben und gearbeitet haben sie ja wahrscheinlich nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber es gab sicherlich praktische Aufgaben, die sie getan haben. Und es gibt dann Anweisungen für, wie es gehen soll, nachdem der Sündenfall war. Und das finde ich sehr interessant. Bis dahin wurde es frei. Bis dahin gibt es nichts, wo du sagst, hier und das. Aber ich denke, ein Grundgedanke war, dass sie beide letztendlich doch in Unterordnung gegenüber Gott gelebt haben und das respektiert haben, was Gott gesagt hat. Bis dann die Geschichte kam, dass sich Eva verführen lassen hat und der Sündenfall da war. Und dann danach steht dann sehr klar, was Gott anordnet, was ein Mann und was eine Frau zu tun hat. Der Mann ist also für die Ernährung der Familie zuständig und hat das zu regeln, dass das funktioniert. Er hat die Verantwortung dafür. Und Gott hat auch gesagt, dass es mühsam werden wird, dass es nicht einfach ist und ja, dass das Feld Dornen und Disteln trägt, das kennen wir und wir wissen auch heute, dass weniger Leute auf dem Feld arbeiten und dass es trotzdem mühsam ist. Das hängt damit zusammen. Und von der Frau lesen wir zwei Sachen. Das eine, dass Kinder zur Welt bringen Mühe machen wird. Und das zweite, dass sie Sehnsucht oder Verlangen hat nach ihrem Mann. Und hier kommt ein Aber. Und dann steht da, aber er soll ihr Herr sein. Ich weiß nicht, wenn ihr das mal nachlesen wollt, in 1. Mose steht das. Er soll ihr Herr sein. Das bedeutet zweierlei. Erstens, dass Gott selber und nicht irgendein Juden, ein frauenfeindlicher Jude namens Paulus gesagt hat, dass der Mann das Haupt der Frau ist. So wie man ja irgendwo schnell dabei ist, im Neuen Testament nachzuschlagen und sagen, aha, der Paulus hat ein Problem mit Frauen, ist ganz klar, sieht man ja hier ganz deutlich. Ich denke immer noch, dass es wirklich Gottes inspiriertes Wort ist und dass man das nicht einfach so sagen kann. Gott selber hat es so angeordnet, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ich würde mal auf Hochdeutsch sagen, dass er Verantwortung trägt für die Frau und für die Familie, dass er in erster Linie zur Verantwortung gezogen wird von Gott. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und zweitens kommt es mir so vor, als ob das eigentlich nicht der ursprüngliche Schöpfungsgedanke war, dass es so ist. Es war im Paradies, im Garten Eden, als sie zusammen mit Gott waren, war das nicht notwendig. So wie wir es jetzt erleben und wie es auch sein muss, weil es Gott so angeordnet hat, war das anscheinend vorher, bevor dem Sündenfall, nicht nötig. Die sind im Garten gewesen, die haben den ganzen Tag dort verbracht und wahrscheinlich war es absolut nicht mühsam, miteinander zu gehen, miteinander zu reden, sich über Dinge klar zu werden. Ich meine, die hatten auch eine hübsche Arbeit, den ganzen Tieren einen Namen zu geben. Ich denke, dass das nicht so easy war und dass die da doch einiges zu tun haben, wenn man sich die Geschöpfe so anguckt, ne? Aber das war alles, irgendwie ging das sehr gut in Harmonie und im Einklang. Und um noch ein bisschen das wirklich weiter auszudenken, wenn richtig dasteht, dass Gott in den Nachmittagsstunden, wenn es kühler geworden ist, in den Garten kam, um dann mit ihnen zu gehen oder dort spazieren zu gehen und sie zu treffen, ich denke, das muss das Schönste gewesen sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie schön, wenn wir hier zusammen sind und im Lobpreis sind und beten, dann merkt man ein bisschen, wie wohltuend Gottes Gegenwart ist und wie gut es ist, in der Nähe von Jesus zu sein. Aber die hatten das jeden Tag. Und die haben sich bestimmt schon immer auf den Nachmittag gefreut, könnte ich mir vorstellen. Jetzt kommt Gott. Jetzt kann man alles reden. Jetzt kann man nochmal fragen, also wie war das? Und ja. Also ich glaube, dass da kein Ende war in diesem guten Verhältnis einfach. Fragt sich, wie das zerstört werden konnte. Und ich denke, dass zum einen die Frage von der Schlange einfach war, dass die Eva angefangen hat, an Gottes Güte zu zweifeln. Das ist fatal, an Gottes Güte zu zweifeln. Und ich denke, dass uns das selber auch manchmal so geht, dass man sagt, na, wie ist denn nur Gott? Ist das wirklich alles gut, was er für uns hat? Oder wir sind manchmal dabei, Gott misstrauisch zu sein und Gott Dinge zuzutrauen, die er eigentlich gar nicht für uns hat. Gott ist voller Güte zu uns. Und die Eva hat daran gezweifelt und da kam das Nächste gleich dazu, dass sie ungehorsam geworden ist. Und das sieht von Moment zwar harmlos aus, aber doch hat es die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und Menschen zwischen Gott und Menschen zerstört. Und nach dieser ganzen Geschichte kam dann Gottes klare Anweisung für das Leben außerhalb seiner Nähe oder seiner direkten Nähe. Und deswegen denke ich, sollten wir uns wirklich bewusst machen, was es bedeutet, dass wir, so wie wir auch jetzt hier sind, wieder in Gottes Nähe kommen dürfen. Jeder von uns, der wirklich erlöst ist und der sein Leben Jesus gegeben hat, dass wir wieder in Gottes Nähe kommen dürfen und dass es irgendwo letztendlich das Ziel ist, wieder so wie am Anfang der Schöpfung sollte die Gemeinschaft sein mit Gott. Und dass genauso das Anliegen gleich groß ist, dass die Beziehungen zwischen Männern und Frauen wieder dorthin kommen, wie sie waren. Und ich denke, dass uns das irgendwo anspricht, dass wir daran arbeiten und dass Gott mit uns daran arbeiten will, dass das wieder in den Originalzustand kommt. Römer 12, Vers 2, dass wir uns ändern sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes und dass wir dann prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und das sehen wir, wie es am Anfang war, wie es Gott gedacht hat. Und ja, ich denke, dass wir nicht Gott gegenüber misstrauisch sein müssen mit dem, was er auch mit Frauen vorhat, weil Das war von Anfang an richtig gut gedacht. Da waren keine Abstriche, da war kein Druck, da war keine Verachtung, da war keine Depression, da war nichts. Ja, es war nichts Schlechtes, es war wirklich nur Gutes, was Gott vorbereitet hatte. Oder wie er sich auch das vorgestellt hat, wie Adam und Eva als erstes Paar letztendlich laufen sollen. Und Gott hat unabhängig von Mann und Frau sein auf jeden eine Berufung gelegt. Ich lese das ganz, also eigentlich nie in der Bibel, dass es irgendwo, wenn es um Aufträge, wenn es um irgendwelche Dinge geht, dass es festgelegt ist, dass es für Männer und dass es für Frauen. Das habe ich eigentlich, ich habe studiert darin und ich habe es nicht gefunden. Von daher würde ich das von vornherein sagen, dass jede Frau und jeder Mann in gleichem Maße berufen sind von Gott, den Platz auszufüllen, der für sie vorgesehen ist. Und ich denke, dass wir, ja, dass wir einfach danach suchen sollen, dass wir diesen Platz auch finden. Und die Idee Gottes ist, dass die ursprüngliche Einheit von Mann und Frau in jedem Bereich unseres Lebens und Dienst wieder zum Vorschein kommen. Und ich denke, dass das auch alleinstehende Frauen mit einbezieht, um zu sagen, in der Gemeinde kann auch dort eine Einheit im Dienen da sein, ohne dass man da irgendwelche Abstriche macht, also zwischen Verheirateten und Unverheirateten. Und ich denke, dass wir Gottes reine Absichten wirklich suchen und wiederfinden sollten. Das, was Gott will, ist, dass in der Gemeinde, und das ist nun mal die Lebensgemeinschaft, die wir haben, und der Leib Christi, dass unser Dienst, dass ein vollmächtiger Dienst da ist von Frauen und von Männern. Und ich denke, dass es alles, was ich jetzt sage, was speziell wirklich für Frauen ist, dass das in gleichem Maße auch für Männer gilt. Also wenn jetzt irgendjemand sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlt und sagt, ja, die armen Frauen, das zählt in jedem Fall für jeden Mann auch, weil, ja, anders ist es eben nicht. Ich wüsste nicht, wo das dann in der Bibel stände. Das, also, erstmal vorweg. Und dann noch eins vorweg auch, dass ich selber da auch am Lernen und am Fragen bin und dass ich da auch noch nicht alles an allen vier Zipfeln habe, aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind und das will ich einfach noch mal sagen. Wenn wir wirklich einen vollmächtigen Dienst anstreben oder haben wollen oder dass wir sehen, wo wir unseren Platz finden, dann gehört als allererstes dazu, dass wir selber, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, dass unsere Identität zuallererst in Gott ist, dass wir eine wirklich vertrauliche Beziehung zum Vater haben und dass wir als nächstes auch wirklich wissen, dass wir uns mit guten Werken bei Gott nicht einkratzen können. Bei Gott stehen wir dann gut da, wenn wir durch das Opfer Jesu gerecht sind und das ist alles, was uns zu Gott bringt. Und das, was Gott für uns vorbereitet hat an guten Werken, das ist nicht das, was uns, womit wir uns bei Gott einkratzen können, sondern das ist das, was wir tun sollen, wo Jesus das Beispiel genannt hat von dem Bauer und seinem Knecht, da sagt Jesus, der Bauer wird sich dann doch hinsetzen und wenn der Knecht vom Feld kommt, wird er nicht sagen, setz dich mit her, sondern tu noch, also der Knecht wird ihm faktisch noch einen Tisch decken und das Essen machen. Und letztendlich ist das Fazit daraus, ich habe das getan, was mir zu tun aufgetragen war. Und ich denke, dass das die Einstellung ist, dass wir irgendwo sehen, dass wir das tun, was uns Gott aufträgt. Und das ist alles. Ne? Da ist nicht viel Gewese drumherum, das ist einfach nur so. Und ja, ich denke, dass Gott selber wirklich Schmerz darüber hat, was Menschen aus Position von Mann und Frau gemacht haben, auch besonders in der Gemeinde. Weil seine Absicht war niemals, das zu unterdrücken oder zu erniedrigen oder auszunutzen. Und wenn man sich die Geschichte hernimmt, auch die Kirchengeschichte und all diese katastrophalen Dinge, die hinter uns liegen, dann oder die auch noch stattfinden, dann ist es einfach, ich denke, sehr schmerzhaft für Gott, weil er seine Schöpfung dort auch an einer Stelle wirklich verdorben wird und kaputt gemacht wird. Gott wollte also wirklich ursprünglich ein mündiges, ein autorisiertes, ein ehrliches und gehorsames Gegenüber. Um zu sagen, so ähnlich bin ich. Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht, damit der Nächste sieht, so ähnlich ist Gott. Und das ist das, was wir sollen. Wir sollen irgendwo das verkörpern, dass wir sagen, so ähnlich, ja, so ähnlich eben, ne? ist Gott. Und das auch, ja, als Frauen und auch als Männer und auch als Ehepaare zusammen. Dann stellt sich natürlich die Frage, die wahrscheinlich alle brennend interessiert, was dann mit den ganzen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, frauenfeindlichen Anweisungen und Geboten für Frauen in der Gemeinde, was damit dann ist oder wie, was die zu bedeuten haben oder wie man das dann verstehen muss. Ich denke, dass wenn wir wirklich danach leben, was dort steht, dass uns das ungefähr in die Position bringt, wie Eva war unmittelbar danach, nach dem Sündenfall. Da war das noch nicht so verdorben. Das war gerade der Anfang, wo die Katastrophe losgegangen war. Aber das war noch irgendwo trotzdem uns gegenüber heute heile Welt. Und ich denke, dass wir, wenn wir diese Dinge befolgen, irgendwo dorthin kommen. Und nur durch das Opfer von Jesus und durch das er uns erlösen kann und unseren alten Menschen wirklich wegtun kann und Neues geben kann, dadurch kommen wir dann echt in die Nähe Gottes. Und ja, überspringen faktisch diese Hürde, dass Gott den Menschen aus seiner Gemeinschaft hinausgetrieben hat, weil er einfach ungerecht ist. Jesus hat uns gerecht gemacht durch sein Opfer und das gilt für jeden Bereich unseres Lebens und für Männer und Frauen gleichermaßen. Und das ist auch bekannt, dass nur wenn unser altes fleischliches Wesen stirbt, dass wir dann umso mehr Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wir erleben das ja auch hier. Und ich denke, dass der Dienst von Frauen speziell jetzt auf einer intakten Beziehung zu Männern basiert, in dem Sinne auf einer intakten Ehe. Und als zweites auch, oder vielleicht als erstes vorher, in dem ebenso intakten Verhältnis zu Gott. Anders kann kein Dienst irgendwo starten und wie ich schon vorhin gesagt habe, das gilt genauso für Männer. Wir haben heute einen Frauenabend, deshalb sage ich das erstmal für Frauen. Gut. Aber ich denke, dass Jesus einfach weiß, dass wir eben auch nur Menschen sind, hat er uns einfach das gegeben, dass wir lesen können, wie er sich vorstellt, wie wir leben sollen in der Gemeinde, in der Ehe. Dass wir uns unter den Mann unterordnen. Ich habe einfach mal die aus den Bibelstellen die Fakten kurz rausgeschrieben. Es steht, dass wir uns unterordnen sollen unter unseren Mann oder unter die männliche Autorität, die dann da ist, entweder unter deinen Vater oder unter deine Ältesten oder deinen Gemeindeleiter, je nachdem, wo du bist. Dass wir schickliche Kleidung tragen sollen, das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass wir, wenn wir sagen, wir wollen in Reinheit leben, voreinander und miteinander in der Gemeinde, dass wir achten auf uns selbst, dass wir schickliche Kleidung tragen, im Sinne von, dass wir mit unserem normalen, fraulichen Aussehen Männer nicht in Versuchung führen. Und ich denke, dass es gut ist, dass wir uns damit prüfen und dass wir einfach sehen, dass es ja, dass es Gott gefällig ist. Dass wir selbst in Reinheit leben und in Gottes Furcht. Dass wir gute Werke tun. Das steht an den meisten Stellen, dass die Frauen sich dadurch zeigen, dass sie gute Werke tun. Finde ich eigentlich cool. Schön einfach. Dass wir besonnen sind, sanftmütig. Dass wir ehrbar sind und nicht verleumderisch. Das ist, denke ich, ein Frauenproblem, aber nicht nur. Und still. Gut, ihr seid alle so schön still. Alles klar. Trotzdem ist es so, dass in den meisten Fällen, wenn in der Gemeinde irgendwo Dienst von Frauen anfängt oder wächst, dass Männer sich bevormundet vorkommen, bedroht, übergangen fühlen. Es gibt einen Aufschrei, Hilfe, Frauen schweigen bitte in der Gemeinde. Die Frage stellt sich eigentlich letztendlich, wie kommen wir zu Männern, die sich nicht übergangen fühlen? Wie kommen wir zu Männern, die sich nicht bevormundet fühlen? Wie kommen wir zu Persönlichkeiten in Form von Männern, die sich nicht bedroht fühlen, wenn eine Frau aufsteht, den Mund aufmacht und sagt so und so? Der Schlüssel dazu ist ganz einfach, indem wir uns unterordnen. Und das ist das, was eigentlich Jesus von uns will, dass diese Unterordnung formt unseren Charakter. Jesus will in erster Linie, wenn wir das sehen, im Galater 5 steht es von den Früchten des Geistes. Und Früchte des Geistes wachsen an Sachen, wo wir lernen müssen. Die wachsen nicht mal so fröhlich nebenbei mit, sondern die wachsen gerade dort, wo es uns schwerfällt. Wo wir lernen, wo wir darauf angewiesen sind zu beten, zu sagen, Herr, hilf mir, ich kann's nicht, ich bringe das nicht zustande. Das ist das, was Charakter formt. Und wer in einer Ehe steht und so eine Beziehung pflegt, der weiß, dass sich unterordnen nicht immer leicht fällt, aber das ist das, was Jesus sucht. Und es steht im 1. Petrus 3, Vers 4, dass der Schmuck einer gottesfürchtigen Frau ist, sanftmütig zu sein. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir vielleicht auch falsch verstehen, aber ja, wir sollten das einfach mal uns auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke, dass wir einfach daran mal prüfen können, wo wir stehen, auch in unserer Ehe oder in unseren Beziehungen, wie wir uns verhalten. Und Jesus ist eigentlich darauf bedacht, dass er eine Braut gewinnt, die ohne Flecken und Runzel ist. Und das betrifft in erster Linie unseren Charakter. Das ist auch, dass seine Gaben und alles das wieder in Existenz kommt und das Wunder geschehen und dass Menschen zum Glauben kommen. Aber ich denke, dass die Flecken und die Runzeln das sind, was einfach unsere Charaktere angeht, die irgendwo Müll sind und die noch der Überhüllung bedürfen. Und ich denke, dass wir da auch gleich bei der richtigen Motivation sind für jeden Dienst. Und die ist eigentlich Jesus zu gefallen. Dass wir das, was wir tun, einfach Jesus zuliebe tun. Und daran können wir das auch prüfen. Also ich zähle mal ein paar Punkte auf, warum man Sachen noch machen kann. Und ich schließe mich da bei Weitem nicht aus, dass mir das nicht so gehen würde. Aber es gibt falsche Motivationen, die zum einen ist mir Gesetzlichkeit eingefallen. Ja, das gehört sich so. Also so muss man das machen und das steht geschrieben, also los jetzt. Selbstgefälligkeit. Ich denke, es ist auch ab und zu ein Problem, sich selber zu sehen und zu sagen, das ist doch schön gemacht. Pflichtgefühl. Pflichtgefühl ist gut bis zu einem gewissen Punkt. In der Bibel steht, wir sollen treu sein. Das ist keine Frage. Und ich denke, dass da ein ganzes Stück Pflichtgefühl mit drin steckt. Also Unverbindlichkeit zu sagen, naja, ich warte mal, was der Herr mir sagt, ob ich da komme, das könnt ihr lassen, das gibt's nicht. Der Herr sagt, du sollst treu sein. Zum Beispiel auch deine Versammlung nicht verlassen oder sowas. Aber Pflichtgefühl als einzigen Antrieb für irgendeine Sache, das ist voll schräg. Das ist nicht das, was Jesus gefällt. Und die Notwendigkeit manchmal auch, dass man sagt, ja, das macht ja keiner und ich muss es eben machen, weil ja niemand da ist. Das ist zwar richtig schön, aber das ist nicht die Motivation von Dienst, der Gott gefällt. Manchmal hat man auch die Möglichkeit, eigene Probleme zu vertuschen, indem man viel Action macht. Familienprobleme zu vertuschen oder sich selber irgendwo ein bisschen, das geht gut, indem man vielleicht irgendeinen Dienst ausfüllt. Und manchmal ist es auch, dass man Kontrolle ausübt oder dass man gerne Einfluss hat, um vielleicht Dinge zu manipulieren. Ich denke, dass wir auch das prüfen sollten. Und all diese Motive haben schon viel Zerstörung in Gemeinden angerichtet und haben schon viel kaputt gemacht von dem, was Jesus eigentlich gut machen wollte. Wo der Dienst eigentlich schon richtig war, aber die Motivation dahinter letztendlich den Dienst vergiftet hat. Und ich glaube, dass das die Werke sind, von denen im 1. Korinther sagt Paulus, dass auf Jesus gebaut wird und jeder kann bauen, was er will, aber es gibt ein Feuer und das verbrennt, das Holz, Heu und Stroh wenn das Werk daraus besteht, dann wird es keinen Bestand haben im Gericht. Und ich glaube, dass das sehr viel mit Motivation zusammenhängt, warum wir etwas tun. Und wie das dann in Gottes Augen erscheint, ob es dann wertvoll ist oder wertlos. Und ja, ich habe mal im Sprüche 31 ab Vers 10, das können wir ja mal vielleicht aufschlagen, da stehen ein paar Verse über eine Frau, die ist voll der Überflieger, aber wir lesen sie trotzdem mal. Ich denke, dass einige wichtige Punkte drin sind, die uns schon aufmerken lassen sollten, wie man sich verhält einfach. Ich will einfach mal damit anfangen, weil, ja, es ist gut. Ich lese das mal vor. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt es nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Ist das wieder mit den guten Werken, ne? Eine gottesfürchtige Frau, die sich durch gute Werke auszeichnet. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Haus zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Ich denke, das ist erstmal ganz schön viel ist, was hier aufgezählt ist. Und zum Teil ist es einfach auch aus dem damaligen Umfeld und aus den damaligen Lebensverhältnissen entsprungen, was hier steht. Aber prinzipiell würde ich das nicht als Ausrede finden. Es ist hier von einer fleißigen Frau die Rede. Es ist hier von einer sehr selbstbewussten Frau die Rede, die selber hingeht, sich einen Acker kauft und dann von dem Ertrag dann noch einen Weinberg pflanzt. Die versteht was von ihrer Arbeit. Und ich denke, dass sich zwar die Zeit gewandelt hat und auch die Arbeit, die wir tun, hat sich gewandelt, aber das tut dem keinen Abbruch, dass Frauen kompetente Leute sind. Versteht ihr? Die war kompetent zu ihrer Zeit und wir heute. Also damals war es das, heute musst du vielleicht mit dem Computerprogramm gut umgehen können und das ist genauso wichtig. Das ist nichts anderes als was jetzt hier steht. Einfach der Grundsatz, fleißig zu sein. Aber was mir besonders eigentlich ins Auge gesprungen ist und was mir gefällt, das sind eigentlich nur ein paar Sätze, die ihre Beziehung zu ihrem Mann darstellen, bei all ihrer Position auch und seine Haltung. Denn ich denke, dass sie eigentlich eine sehr selbstbewusste, habe ich schon gesagt, eine Frau ist, die ihre Position gut kennt und die auch in ihrem Haus wirklich die Fäden in der Hand hält. Und gleichzeitig schließt das nicht aus, dass sie sich ihrem Mann unterordnet. Und das ist doch irgendwo eine interessante Konstellation, die vielleicht landläufig nicht so, die sich vielleicht widerspricht landläufig, aber in der Bibel widerspricht sich das nicht. Weil das, was wir von Demut und Unterordnung verstehen, ist, denke ich, nicht immer das Göttliche. Demütig zu sein, wenn wir uns daran erinnern, dann steht von Mose in der Bibel, dass er der demütigste Mann war, der je auf Erden gelebt hat. Und Mose hat über Israel, über Ägypten 10 Plagen gebracht. Böseste Sorte. Und er hat das Volk rausgeführt und er hat sie zusammengeschissen, wenn sie von Gott abgefallen sind. Und er hat zu Gott geschrien, wenn sie gemurrt haben. Und hat Gericht Gottes abgewendet von dem Volk und hat Kriege geführt, indem er gebetet hat. Und was er getan hat. Und von ihm steht, dass er der demütigste Mann war, der da zu seiner Zeit gelebt hat und ich denke, vielleicht bis heute gelebt hat. Er ist auch ein Abbild auf Jesus. Und zurück zu uns, dass wir sagen, demütig sein, in der Ecke hocken und vielleicht ja irgendwo nachtraben, hast nichts zu sagen, hast nichts zu melden, ist schön. Das bedeutet es nicht. Demütig zu sein bedeutet, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben und zu wissen, dass wir von Gott abhängig sind. Zu wissen, dass wir selber Gott brauchen. Und auch aus eigener Kraft nichts tun können, so wie ich jetzt hier stehe und weiß, dass ich aus eigener Kraft nichts tun kann. Und dass man mit überredenden Worten niemand irgendwas sagen kann. Genauso einfach zu sehen, ja, ich bin abhängig von Gott. Das ist in erster Linie Demut. Und dann das zu respektieren, was Gott sagt und zu sagen, okay, deine Ordnungen, das ist mein Leben. Deine Ordnungen ist das, wo ich mich unterordnen will. Deine Ordnungen, die bedeuten für mich die absolute Erfüllung und das absolute Glück. Und gibt es einen sehr schönen Psalm, 119. Da, ich bin gerade im Moment dabei, den zu studieren. Ich liebe den mittlerweile. Das zweite ist, dass der Mann von dieser Frau bekannt ist in den Toren, steht im Vers 23, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Also der Mann hat nichts zu Hause zu tun, um die Frau zu beaufsichtigen, dass die Aja nicht irgendwie über die Stränge schlägt. Das hat er nicht, offensichtlich. Und warum hat er das nicht? Kleiner Schlüssel steht im Vers 12. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Ist doch interessant, ne? Was eine Frau alles kann. ich glaube, dass ich habe was gemerkt und es ist so, dass wir oft Dinge beobachten, die auch unschön sind, auch in Ehen und oft auch bei Leuten, die ein bisschen vorne dran stehen und die vielleicht Gemeindeleiter sind oder anders irgendwie ja im Rampenlicht stehen, sag ich mal. Da kann man das immer schön beobachten und hat auch die Ruhe dazu, das so schön mit anzugucken. Aber ich glaube, dass das für jeden eigentlich gilt. Und ich habe mich gefragt, warum es so ist, dass Frauen echt das Potenzial haben, Männer zu manipulieren und Männer mit ein paar Worten entweder echt aufzubauen oder echt runterzureißen. Also die zwei Varianten gibt's ja immer. Und das eine ist das Teuflische, jemanden zu zerstören mit seinen Worten. Und das andere ist das Göttliche, jemanden aufzubauen und jemand wirklich vorwärts zu bringen. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Warum sind das gerade die Frauen, von denen man vielleicht manchmal sagt, die haben Haare auf den Zähnen, schön, zwei Worte gezischt, jetzt ist er gleich ruhig. Schön. Das ist, es ist gang und gäbe und wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Ja, die lieben Häschen wärmer erst noch. Jetzt nicht so lachen. Und ich glaube, dass die Antwort dort ist, dass nach der Schöpfungsordnung ist es so, dass die Frau für den Mann die Hilfe sein soll. Das bedeutet, der Mann kann es nicht alleine. Definitiv nicht. Und da könnten wir mal den Überflieger zeigen von Mann, der so viel Selbstbewusstsein hat, dass er es ohne dich könnte. Wenn du verheiratet bist, weißt du von deinem eigenen Mann, dass er das echt nicht kann. Und deswegen ist es so, dass die Frau, das ist von der Schöpfung her schon so, das ist ein göttliches Prinzip. Wie Saat und Ernte und wie Segen und Fluch und sonst was ist, dass die Frau das kann, dass die Frau dafür verantwortlich ist, letztendlich ihren Mann aufzubauen oder wenn sie ihren Mann zerstört hat, ist es auch schlimm. Aber irgendwo, wenn wir das anstreben, dass wir in einer Gemeinde sein wollen, wo Männer und Frauen ihre Dienste haben, dann ist es doch so, dass wir das anstreben sollten, dass, ja, dass der Mann auch in seine Position hineinkommt in der Familie und auch in der Gemeinde. Und ich glaube, dass wir da echt gefragt sind zu sagen, oder uns zu entscheiden dafür, dass wir unseren Mann aufbauen wollen und dass wir ihn nicht zerstören wollen. Und deshalb steht auch, weil eben dieser Fluch auch irgendwo da ist, dass das, was wir, das Potenzial, was wir haben, dass es zum Fluch gewandelt werden kann, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Es steht wirklich in jeder Übersetzung am Anfang, im 1. Mose, wo Gott diesen Fluch ausspricht über sie, weil sie die Sünde getan haben, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass eben die Frau den Mann nicht so übel negativ beeinflussen kann, aber wie gesagt, das ist nur die eine Seite, die seelische Zerstörung, die eintritt, die ist einfach nicht von der Hand zu weisen, auch bei uns und in unserer Gesellschaft. Ich denke, dass das ein wichtiges Ding ist. Und wenn hier steht, sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang, dann ist das schon ein ziemlich hoher Anspruch. Ich finde, dass der höher ist als der, dass man irgendwo so tüchtig ist wie die Frau und so viele Dinge schafft und so Haushalt und das alles hat. Ja, ich denke, dass die meisten von uns irgendwo verheiratet sind und dass wir deswegen das schon irgendwo noch näher beleuchten sollten. Wir können unseren Weg als Frauen wirklich daran prüfen, wie der Mann daneben sich verhält. Also entweder dein eigener Mann oder auch in der Gemeinde. Und ich denke, dass es auch viele Gemeinden gibt, wo Frauen einfach mehr zu sagen haben, mehr tun und mehr machen als Männer. Und dass auch dort man sich fragen muss, wie ist es und warum ist es so? Geht da mehr oder weniger mit? Das bedeutet, ist der Pantoffel dann doch oben drüber, dass man sagt, ja, steht drunter, fügt sich sozusagen dem, was du sagst. Oder kommt er aus Bequemlichkeit gar nicht unter dem Pantoffel hervor? Das kann auch sein. Und es ist genauso, wie wir Frauen uns gerne hinter Männern verstecken, auch so, dass Männer sich gerne hinter Frauen verstecken. Also so ist es nicht. Wenn es gemütlich ist und sie trifft alle Entscheidungen, dann braucht der Mann ja keine zu treffen. Und dann wird er auch keine treffen. Und du wirst dich fragen, warum trifft der Mann keine Entscheidungen? Ja, weil du die alle getroffen hast. Also irgendwo beißt sich da die Katze in den Schwanz. Und ich glaube, dass man das einfach mal prüfen muss und zu gegebener Zeit dort einen Schlussstrich zieht. Oder ist es so, wie es hier steht im Vers, im Sprüche, im Vers 23, dass er in den Toren sitzt und Entscheidungen trifft, so wie ein Ältester Entscheidungen zu treffen hat, also mit dem, er muss jetzt kein Ältester sein, ne, aber dass er einfach weiß um die Verantwortung, dass er weiß um seine Position als Mann und auch als Haupt in der Familie und ist in diesem Sinne wirklich der Entscheidungsträger und der Verantwortliche auch vor Gott. Ich denke, dass wir daran schon viel sehen können. Und in, was die Ehe anbetrifft, glaube ich, dass drei Punkte wichtig sind, die wir einfach mal prüfen, um zu sehen, wo wir stehen und um zu sehen, wie wir vorwärts gehen können, dass wir in den Dienst und in die Berufung hineinkommen, die wir haben von Gott. Denn es ist definitiv klar, dass jeder eine hat. Und davon ist niemand ausgeschlossen. Ich glaube, dass das Liebes- und kein Leidtun, sind mir drei Sachen spontan eingefallen, die in eine Ehe gehören und die einfach wichtig sind. Ich denke, das erste ist die Kommunikation, das heißt das Gespräch miteinander, und das zweite die Sexualität, das dritte die Kindererziehung. Der Bereich der Kommunikation, den zu prüfen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und je länger man verheiratet ist, umso wichtiger ist, was rede ich, worüber reden wir? Oder wie oft reden wir überhaupt noch? Reden wir nur noch über die Kinder? Das ist schön, wenn man dann länger verheiratet ist und die Kinder sind raus, dann hast du nicht mehr zu reden. Und ich glaube, das ist ein echtes Kriterium. Das nächste ist, dass man vielleicht durch irgendwelche Missstände daraus irgendwo in das Fahrwasser gekommen ist, zu nörgeln und laufend irgendwelche Kritik zu haben. Und das ist, was ein Mann echt tötet. Also das Selbstwertgefühl eines Mannes geht damit unter. Da braucht man gar nicht groß drum rumzureden. Wenn eine Frau auf der Schiene ist, alles zu bemängeln, was der Mann macht und Kritik anzubringen, wo es nur geht, oder auch das berühmte Siehste, das habe ich ja gleich gesagt. Das ist tötend. Und ich glaube, dass es ein Punkt ist, der nicht mit diesem Vers übereinstimmt, ihm Liebes und kein Leid zu tun. Das andere Extrem ist natürlich auch, dass man vielleicht beleidigt ist und schweigt. Das geht auch, damit kann man auch wirklich jemanden bestrafen, sich zurückzieht und dem anderen dadurch bedeutet, also so geht's nicht, aber ich habe auch keine Bereitschaft, das irgendwie anders zu machen. Und ich glaube, dass es natürlich immer zwei dazu gehören. Und ich will jetzt auch nicht alle Frauen in den Topf werfen und sagen, also das habt ihr jetzt alles falsch gemacht, sondern dasselbe gilt natürlich auch für Männer. Das ist keine Frage. Aber im Philipper steht ein Vers, den habe ich eigentlich früher nie verstanden, aber da steht, weiter, liebe Brüder, was ehrbar ist, was gerecht, was rein und was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und ich denke, dass es für sowas einfach zählt. Das zweite ist der Bereich der Sexualität. Und ich glaube, dass hier ein wirklicher Schwerpunkt in der Ehe ist, wo es entweder gut geht oder wo es schlecht geht. Und ich glaube, das steht zwar jetzt vor dem Moment vielleicht nicht im Zusammenhang mit dem Dienst von Frauen in der Gemeinde, ne? Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, aber der Bereich der Sexualität ist eine von Gott gegebene Sache. Und wenn wir miteinander ein gesundes Sexualleben führen, dann wirkt sich das auf sämtliche andere Lebensbereiche aus. Das Gleiche ist, wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es Defizite, dann gibt es Spannungen und das ist ein Nährboden für alles andere Schlechte. Und ich denke, da kommt eigentlich wieder der Bereich Kommunikation mit rein, dass man sagt, man muss da mal drüber reden. Also wenn ich sage, gut, mir reicht's, wenn wir vielleicht einmal im Monat die Liebe pflegen, das sollte man sich schon gönnen, dann red mal mit deinem Mann drüber, ob der da auch immer so drüber gedacht hat. Und umgekehrt. Wenn das nicht der Fall ist, Freunde, dann sollte man da echt was ändern. Weil, wie gesagt, wenn diese Sache, dieser Bereich nicht stimmt und man ist sich dort echt nicht einig, man hat keine Gemeinschaft mehr, so wie Gott das auch angeordnet hat, aus irgendeinem strengen Gesetz angeordnet, sondern weil er uns lieb hat. Und weil er gewusst hat, wenn ich ihnen das gebe, dann haben sie so eine gute und so eine enge Gemeinschaft, dass alles andere wesentlich leichter geht. Wesentlich. Wenn der Bereich der Sexualität stimmt, dann brauchst du viele Gespräche nicht zu führen, die du sonst führst. Und wo das nicht der Fall ist, ich lege es euch wirklich ans Herz, das ist der Nährboden für jede andere schlechte Sache. Bis hin wirklich zum Ehebruch, zur Unzucht, die ja in Gedanken losgeht, brauchen wir uns ja nicht irgendwo Illusionen zu machen, wo Sachen ins Spiel kommen, wo du dann wieder sagst, naja, also das hätte ich ja nie gedacht, dass bei uns mal Pornos auftauchen oder was ist denn dort für eine Internetseite, jetzt hier mit, ja, fragst du dich? Ich meine, wir sollten das wirklich ernst sehen und ich selber kann aus meinem Leben sagen, dass es eine gute Sache ist, die wo man wirklich eine Vertrauensbasis auch hat für alle anderen Dinge. Der nächste Bereich ist das, was Kindererziehung anlangt und das ist eigentlich auch von der Sache her ein Open für sich. Und das Einzige, was ich jetzt dazu sagen will, ist, dass die Kinder ihren Platz kriegen müssen oder ihren Platz haben müssen, dass für uns Freiräume da sind als Ehepaar, die zwar sicherlich zeitlich begrenzt sind und die zwar sicherlich auch je nach Alter der Kinder irgendwo variieren, aber Kinder können niemals der Ersatz von Ehepartner sein. Kinder können niemals die Stelle einnehmen, die dein Mann einnehmen müsste oder einzunehmen hat. Also so steht es hier im Luthertext. Ne? Interessanterweise ist es in der Elberfelder so übersetzt, dass die dass von der Frau geschrieben wird, dass sie gerettet werden wird durch das Kinderkriegen hindurch. Und wer schon mal eine schwere Geburt gehabt hat, weiß, was es bedeutet, dass man gerettet wird. Das ist im Nachhinein geschrieben, muss man vielleicht im Kontext sehen, zu den Versen, eine Frau, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Also diese Sache der Verführung und der Fluch, den Gott letztendlich darauf gelegt hat, dass er gesagt hat, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, steht hier, sie wird dorthin durch gerettet werden. Im Urtext ist es so bezeichnet. Wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Und ich glaube, dass es das ist, was irgendwo das große Erziehungsziel ist. Sicherlich gibt es da verschiedene Wege dorthin und das kommt auch auf unsere eigenen Charaktere an, auch wie wir geprägt sind und was. Richtlinien dazu gibt es im Buch der Sprüche genug, wie man da hinkommt. Aber es kommt darauf an, dass die Kinder an uns sehen können, was es bedeutet, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und das heißt unter anderem, dass sie lernen müssen, gehorsam zu sein. Wir haben selbst an uns den Anspruch auch vor Jesus, dass wir sagen, wenn Jesus mir was sagt, dann will ich gehorsam sein. Aber wie sollen Kinder lernen, Jesus gehorsam zu sein, wenn sie nicht lernen, ihren Eltern gehorsam zu sein? Das ist ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube nicht, dass der erst anfängt, wenn die Kinder 2 Jahre alt sind, sondern, also die Larissa ist jetzt 9 Monate. Da geht es mit dem Gehorsam noch nicht ganz los. Aber ich denke, ein Vierteljahr und dann spätestens hakt es ein an dieser und jener Stelle. Gut, aber wie gesagt, es gibt dazu wirklich kompetente Leute, die Bücher geschrieben haben. Das kann man auch nachlesen. Und ich selber habe das auch gemacht, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir einige Bücher da zu Gemüte geführt von Christen, die irgendwo da schon eine biblische Richtung angegeben haben. Ja, das heißt auch für uns, dass Konsequenz und Geradheit gefragt sind und dass genau definierte Grenzen da sind für die Kinder. Und natürlich, Konsequenz heißt irgendwelche altersentsprechenden Strafen. Kleine, große, je nachdem. Der nächste Punkt ist, dass wir Ehrlichkeit vor den Kindern letztendlich auch trainieren. Weil die Kinder, die durchschauen so schnell frommes Getue und das ist bei denen so schnell platt, dass sie das nicht beeindrucken wird und dass das beim nächsten Ernstfall echt abfällt und die sich fragen müssen, was soll ich denn jetzt glauben? Das große Blau oder das Ernsthafte, ne? Und dann auch der Part, dass man ehrlich ist, dass man selber um Vergebung bitten kann, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das halte ich für ein wichtiges Teil, was ich auch selber doch ab und zu tun muss und mache, den Kindern gegenüber zu sagen, pass mal auf, ich bin vor uns ausgerastet, das war wirklich nicht angemessen, tut mir leid, kannst du mir vergeben bitte. Weil Kinder lernen auch nicht um Vergebung zu bitten, wenn es ihnen die Eltern nicht vormachen. Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass Kinder das lernen können zu Hause. Das nächste ist, dass unsere Haltung zum Dienst in der Gemeinde, welcher auch immer das ist, dass der den Kindern sofort in Fleisch und Blut übergeht. Was hat das für eine Stellung? Was hat das für eine Position? Ist das mehr Sonntagsplatz? Ist das mehr eine Ausnahmeerscheinung? Oder ist das was voll auf den Keks geht, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass das Kind immer abgewimmelt wird? Oder ist es was den Stellenwert hat, der von Gott ist? Und die Kinder müssen sehen, dass sie diesen Platz nicht kriegen, den Gott hat und den der Dienst in der Gemeinde hat. Ich denke, dass es sehr wichtig ist für den Charakter von Kindern, dass sie lernen, nicht das Maß der Dinge zu sein. Denn sie müssen das zu Hause lernen, wo sie wirklich mit ganzer Liebe angenommen sind. Wenn sie das woanders lernen, bringt das Verletzungen. Wenn sie das zu Hause lernen, dann ist es für ihren Charakter gut. Dass Kinder irgendwo den Platz haben, der ihnen zusteht. Und das Ziel einfach ist, dass sie selbstständig werden, dass sie gottesfürchtig und irgendwo gesellschaftsfähig werden. Das heißt, dass sie Verantwortung übernehmen können und gleichzeitig, dass sie sich einordnen können, dass sie sich unterordnen können. Und das sind Dinge, die lernt man nicht mit großem Blau, die lernt man, indem man selber lebt. Und sicherlich auch in der Ehe lebt, zwecks Unterordnung. Wie gesagt, Orientierung dazu gibt's genug im Buch der Sprüche. Und ja, ich denke, dass unsere Aufgabe sie ist, auf den Weg zu Jesus zu bringen und dass das nicht in erster Linie das Gute-Nacht-Gebet bedeutet oder viele Geschichten, sondern dass sie einen gefestigten Charakter haben, mit dem Jesus mal was anfangen kann, später, wenn sie groß sind. Und ich sehe das bei manchen, wo das wirklich schon gefragt ist, auch in der Schule schon gefragt ist, wo du sagst, ja, die Klassenkameraden fangen irgendwelchen okkulten Scheiß an und mit irgendwelchen kleinen Techtelmechtel da pendeln oder sonst irgendwas, wo einfach die Kinder schon einen Grundstein gelegt haben müssen, zu wissen, hey, das ist vom Teufel, das ist gefährlich, lass das. Und ja, da kann ich nur sagen, Herr, hilf uns. Das kann keiner aus eigener Kraft. Da brauchen wir wirklich Gottes Hilfe, das zu kriegen und ja, dass sie einfach ihren Platz finden. Das sind natürlich alles erstmal Sachen, die verheiratete Frauen betreffen. Und der Paulus schreibt so schön im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 32. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Das heißt, dass wer ledig ist, sich in erster Linie nur um die Beziehung zu Jesus zu kümmern hat. Sicherlich dann auch um die Beziehungen in der Gemeinde oder was. Aber das ist das Erste und das ist die Grundlage für die anderen Beziehungen. Und hier steht, wer aber verheiratet ist, der hat sich auch um die Dinge der Welt zu kümmern oder so. Und so ist er geteilten Herzens, steht im Vers 33 dann. Und daher kommt auch der Rat von Paulus, unverheiratet bleiben ist besser. War er ja selbst. Aber natürlich hat er im gleichen Maße anerkannt, dass die Ehe von Gott gestiftet ist und dass es wichtig ist, das zu pflegen und zu tun. Und das Gleiche gilt natürlich für alle, die jetzt keine Kinder haben, wo der ganze Bereich Kindererziehung, der ganze Senf rausfällt, zu sagen, ich kann mich noch mehr auf die Sache Gottes konzentrieren und meine Beziehung zu Gott und zu meinem Mann pflegen oder wie auch immer. Und das, wo Kinder Zeit in Anspruch nehmen, die Zeit habe ich eben für Jesus. Die natürlich dann so einzusetzen, ist dann eine Frage der eigenen Entscheidung. Und ja, ich meine, als Beispiel, wie ich den Abend hier vorbereitet habe, ist einfach ein glänzendes Beispiel dafür, was es bedeutet, geteilten Herzens zu sein. Im besten Sinne, du sitzt im Arbeitszimmer und versuchst irgendwas da zu beten und zu Papier zu bringen. Dann kommt einer rein, Mama, ich kann nicht schlafen. Ja, das Nächste ist, Mama, ja, der und der. Kennen wir alles irgendwo. Gut, jedenfalls ist es schwierig dann. Oder ist es komplizierter und es ist nicht so einfach. Gott hat es uns gegeben und ich glaube, dass es für jede seine Zeit gibt. Und es gibt auch die Zeit, wenn die Kinder raus sind und groß sind. Und dann hast du die Zeit, dich vorzubereiten oder dann hast du die Zeit, wohin zu gehen oder jemanden zu besuchen oder was zu tun. Und ja, ich denke, dass aber vorher schon die Prioritäten gesetzt sein müssen. Du machst das dann auch nicht, wenn die Kinder raus sind, wenn du das selber vorher nicht schon getan hast. Also das kann ich der Ausrede sein, sag ich mal. Das, ja, und die Kinder und so. Wenn das klar ist in deinem Herzen, dass wirklich Reich Gottes irgendwo an erster Stelle steht und die Kinder ihren Platz bekommen, wo er richtig ist, dann ist es dann, wenn die Kinder groß sind, leichter, weil wenn du dann erst anfängst, wird es schwierig. Letztendlich zählt für alle oder auch für ledige Frauen, dass in der Gemeinde der Umgang einfach ein gesunder und starker Dienst von Frauen nur auf wiederhergestellten Beziehungen beruhen kann. Zu Männern oder selbstverständlich auch zu den anderen Frauen in der Gemeinde. Also das ist gar keine Frage. Und ich denke mal, bei jungen Frauen oder dann trifft es einfach die Familie und die Unterordnung auch unter den eigenen Vater. Ich meine, es hat nicht jeder einen gottesfürchtigen Vater. Wer hat ihn eigentlich? Wenige. Und trotzdem steht das in der Bibel so, dass man sie ehren soll und dass man einfach ja, das nicht außen vor lassen kann und sagen, ja, ich mache jetzt einen großen Dienst und meine Familie kann mir gestohlen bleiben. Das ist verhängnisvoll, denke ich. Und das ist auch nicht die richtige Haltung. Ich denke nicht, dass man die Familie überall mit einbeziehen muss, aber ich glaube auch nicht, dass es ganz ohne, also wie die Haltung ist, ist einfach wichtig, eine respektvolle Haltung. Wie die Beispiele aussehen, wenn diese Haltung nicht da ist oder auch ja, gesunde Beziehungen, die kennen wir schon. Entweder Frauen haben gar nichts zu melden und werden krampfhaft von wichtigen Diensten. Schön Abstand, so geht's nicht. Also du nicht, du bist eine Frau. Oder ja, das geschieht aus verschiedenen Sachen, aus Angst oder aus Minderwertigkeit bei Männern oder aus Bequemlichkeit auch oder aus Liebe zur Macht. Aber es ist einfach so, dass dann das Ganze, die Vielfalt, die Gott eigentlich für seinen Leib vorgesehen hat und für seine Schöpfung, dass es dann verloren geht. Und ich glaube, dass genauso wie es große Dienste von Männern gibt, genauso große Dienste muss es von Frauen geben. Und genauso sind Männer gefragt, dass sie ihre Ehebeziehungen und ihre Familienbeziehungen und das alles in Ordnung halten müssen. Also wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht irgendwo unter den Tisch kehren, sondern das ist einfach so. Es gibt natürlich auch die andere Sorte Gemeinden, wie wir sie auch oft im Osten haben, dass Frauen gezwungen sind, aus Ermangelung an reifen Männern und Vätern die Sachen in der Hand zu nehmen und zu tun. Das ist bis zum gewissen Punkt schön, aber eine Frau ist auch nur ein Mensch und kann nur verschiedene Sachen abdecken und andere wieder nicht, weil sie einfach weil sie einfach nicht so geschaffen ist, dass sie alles machen kann, sondern weil einfach irgendwo von Gott vorgesehen ist, dass es einen Ausgleich gibt. Und am schlimmsten ist, wenn die Männer in einer Gemeinde äußern, denken, dass sie alle Dienste im Griff haben müssen und im Eigentlichen wird die Gemeinde trotzdem von Frauen gelenkt. Das gibt's auch. Das ist also richtig schlecht. Das heißt, Manipulation nennt sich das. Und in der Bibel spricht Manipulation, also ist eine Sünde wie Zauberei. Und ich glaube nicht, dass es in unserer Gemeinde so ist, aber wir sehen es manchmal und es ist eine zerstörerische und eine wüste Sache, wenn sowas stattfindet. Ich glaube, dass wir einfach sehen müssen, wo will Gott uns hinhaben und wie waren die Urgedanken von seiner Schöpfung und somit auch, wie sind die Urgedanken von seiner Schöpfung als Leib, von seiner Braut. Wie sieht das aus? Wir lesen mal im Epheser Kapitel 5. Da geht es nochmal zum Thema Unterordnung. Ich will einfach mal die ganzen Verse, die wir kennen oder schon drüber gelesen haben, will ich einfach mal alle nennen, weil das einfach dicke, fette Fragen sind, die im Raum stehen und irgendwo, ja, hier steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Epheser 5, Vers 21. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Bis hierhin erstmal. Es ist einfach so, dass es nochmal das Thema Unterordnung trifft. Und dass wenn es das irgendwo aufstehst oder wenn es das irgendwo anmacht, dann ist es einfach wichtig zu sehen, dass unser alter Mensch mit seiner Rebellion dem wirklich entgegensteht. Und wenn uns das irgendwo ankotzt, also, oh, reden wir nicht davon, dann ist es einfach ungöttlich und das ist nicht das, was Gott auch für unser Leben will. Denn wenn man anfängt, das in den Ordnungen Gottes zu leben, wo auch das dazugehört, die Unterordnung, dann merkt man, dass es wohltuend ist und dass es heilsam ist und dass es vorwärts bringt. Wir haben hier den Vergleich zwischen Jesus und dem Mann, der seine Frau liebt, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und ich denke, das ist eigentlich, ja, das war eigentlich der Teil des Abends, wo ich gesagt habe, die Männer müssen eigentlich mitkommen. Also hier, jetzt, dann für die Kassette. Können wir jetzt nicht lachen? Nein. Ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wir auch das echt sehen. Wir haben bei uns hier das Vorrecht, in einer Gemeinde zu leben, wo wir sagen, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und wir ordnen uns Jesus unter in erster Linie. Wir haben ja jetzt hier kein Nebenhaupt. Wir haben jetzt nicht irgendjemanden, der auch noch dazwischen steht. Wir haben unsere eigene Beziehung zu Jesus. Wir haben die Ältesten, die die Aufsichtspflicht haben. Und die Diakone und die anderen Dienste, die alle da sind. Und können das schon ein ganzes Stück nachvollziehen, was das heißt, sich dem Haupt Jesus unterzuordnen. Und hier steht, dass der Mann seine Frau so lieben soll, wie Jesus die Gemeinde. Und gegenüber Jesus haben wir eigentlich alle kein Problem, uns unterzuordnen. Ist doch so, ne? Also selbst, ja, ich denke, bei der Christenrebellion, ich denke, da hört's auf. Da sagt man sich, ja, Jesus unterordnen, das machen wir schon. Das ist schon klar. Aber warum haben wir dort kein Problem? Warum ist denn das so easy? Warum sagen wir da, ja, so geht's? Das liegt daran, weil Jesus uns bedingungslos liebt. Weil er nicht irgendwelche Abstriche macht oder sagt, ja, so und so und so muss das sein und dann habe ich dich lieb. Das ist alles nicht der Fall. Jesus hat uns von Anfang an geliebt und Jesus hat sich selber für uns hingegeben, um uns zu retten und uns wieder in seine Gemeinschaft zu holen. Und er hat uns auch befreit und hat uns wirklich neues Leben angeboten, wo wir eigentlich täglich drinnen wachsen können, geheiligt und gereinigt zu werden. Und Jesus fordert uns auch selber heraus, in Dingen zu wachsen. Jesus sagt, ihr sollt größere Wunder tun, als ich getan habe. Ich suche bei euch nach Früchten, die vom Heiligen Geist kommen. Das sind alles Dinge, denn, dass wir wachsen sollen in jeder Erkenntnis. Erkenntnisse aus seinem Wort oder andere Sachen, wo wir eigentlich, ja, wo wir keine Ahnung haben, was uns Gott offenbaren will. Jesus spornt uns an, dass wir damit vorwärts kommen. Und wenn wir dieses Bild betrachten, wie Jesus zu uns ist, wie Jesus zu jeder Person ist, was nicht abhängig ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, dann muss man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass das der Anspruch ist an deinen werten Ehegatten. Also das muss hier echt mit gesagt sein, denn nach diesen ganzen Versen steht, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wenn ich jetzt mal, weil ja unsere Männer auch nur Menschen sind, was man hier mal der Gerechtigkeit halber mit sagen muss, von den geistlichen Sachen abseht, dass sie uns nicht erlösen können, dass sie uns auch nicht direkt befreien können oder irgendwie sonst was machen können, dann sind es aber doch die ganzen anderen Sachen, wo ich sag mal, es kommt auch auf ihre Herzenshaltung an. Der Derek Prince hat mal ein gutes Buch geschrieben über den Ehebund. Und bei einem Bund ist es so, dass der eine sich für den anderen hingibt. Das bedeutet, wenn du in einen Bund mit jemandem gehst, dann gibst du dein eigenes Leben hin und der andere gibt sein eigenes Leben hin für dich. Du legst deins hin und er legt seins hin. Und das bedeutet eigentlich, dass auch der Mann seinen Anspruch auf sein eigenes Leben ablegt, zugunsten deines Lebens. Versteht ihr das? Ich denke, das ist ein Punkt, ist der wirklich irgendwo, weiß ich nicht, schwer zu beschreiben, warum nicht gepredigt wird. Es ist einfach so, dass es oft auch in frommen Beziehungen oder in gläubigen Ehen einfach so ist, dass es klar ist, dass der Mann seine Berufung kommen muss und dass es klar ist, dass der vorwärts gehen muss und dass er dies und das tun muss, am besten in der Gemeinde, ja und hoffentlich, und dass er auch ja gesehen wird. Und dass gleichermaßen die Frau überhaupt nicht zählt. Und das ist genau das, was in einem Ehebund normalerweise nicht stattfindet. Es ist, also ich glaube, für uns einfacher zu sagen, ja, ich lege mein Leben hin, damit er leben kann. Aber im gleichen Maße ist es so, dass er sein Leben hinlegt, damit ich leben kann. So wie Jesus sich für die Gemeinde gegeben hat. Es ist also nicht der große Trip der Selbstverwirklichung und der Partnerschaft, sondern dass man einfach irgendwo eine Beziehung hat, so wie Jesus das wollte und so wie Gott die Ehe gestiftet hat. Und ich glaube, wenn wir als Ehepaare beginnen, das zu leben, dass das eigentliche stabile Fundament ist, dass jeder in seine Berufung kommen kann und jeder wirklich den Dienst ausfüllen kann, im besten Sinne, der von Gott für ihn gedacht ist. Und ich glaube, dass viele Dienste, die schon da sind, dass wir die einfach auch unterschätzen. Dass viele Dienste von Gott wesentlich höher angesehen werden als von uns. Und wir sehen im Epheser 4, Vers 11, wo aufgeschrieben ist, dass es Apostel und Propheten, Hirten und Lehrer und Evangelisten und das alles gibt. Ich finde einfach nicht, welcher Dienst da für Frauen ist und welcher für Männer ist. Das klingt zwar ein bisschen ketzerisch, aber das steht nicht da. Und wenn es nicht da steht, dann ist es auch nicht so. Auf der Grundlage dessen, von dem ich rede, es gibt zum Beispiel den zweiten Johannesbrief, da spricht der Johannes eine Frau an und sagt, meine Herrin, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, wahrscheinlich habt ihr das nicht gelesen, oder wieder vergessen. Und er spricht sie mehrmals mit Herrin an. Wenn sie, jetzt mal gesponnen, nicht die Gemeindeleiterin gewesen wäre, dann wäre das ja ziemlich unhöflich gewesen, zu sagen, meine Herrin, und der Mann, der eigentlich die Arbeit macht und daneben steht, sagt, was ist denn das? Hat er eine Macke? Kann er denn so einen Brief schreiben? Ist er dann noch in der Bibel vielleicht festgehalten? Warum wird denn da wohl festgehalten sein? Mit Sicherheit hat die Frau die Gemeinde geleitet. Und es steht an anderen Stellen, dass er zu den Ältesten einen Brief schreibt und steht, es sind verschiedene Hinweise auch darauf, dass unter den Aposteln auch Frauen waren. Und im Ende vom Römerbrief ist eine Reihe von Namen aufgezählt, wo definitiv ein Frauenname dabei ist. Und ich glaube, dass wir einfach das sehen sollten. Ich denke nicht, dass wir uns jetzt mit Macht vorwärts kämpfen und mit Ellbogengewalt jetzt sofort zum Apostel und zum Prophet werden. Dafür sorgt Gott schon. Das ist also nicht das Problem. Aber das Problem ist eigentlich das, dass wir nicht sehen, dass es für alle dieselben Dienste gibt. Und dass Gott in der Lage ist, aus jedem Leben genau das zu machen, was er will. Und nicht das, was unsere kulturellen und, religiös-gesetzlichen Gedankenstrukturen zulassen. Das sprengt den Rahmen. Gott ist größer. Gott ist, ja, wenn wir wirklich unsere Identität in Gott haben, dann erwarten wir das einfach von Gott, dass er sagt, okay, du bist das und du wächst da hinein. Aber wie gesagt, es geht alles nicht Knall und Fall, sondern es wächst. Und alles, was nicht wächst, denke ich, hat kein gutes Fundament. Bei Gott wächst alles. Bei Gott geht alles klein los. So ungeduldig wir manchmal sind und sagen, es könnte jetzt mal ein bisschen fixer gehen, wir könnten jetzt mal schneller vorwärts kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wer das mal in der Predigt gesagt hat. Erst ging es langsam, dann ging es noch langsamer oder wie auch immer. Aber ich glaube einfach vom Prinzip her, dass es nicht beschränkt ist, auf Männer irgendwelche Dienste zu haben, sondern dass Frauen einfach damit auch gemeint sind. Hier kommt dann eben lediglich die Einschränkung dazu, wenn man das so nennen will, mit der Unterordnung. Einer Frau gestatte ich es nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Lese ich jetzt gleich mal so provokatorisch vor, stehe ich hier und lehre. Und steht im 1. Timotheus 2, Vers 12, einer Frau gestatte ich es nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Ich glaube, dass einfach die Gefahr besteht, dass Frauen sich durch Lehren, speziell durch diese Sorte Lehren, über Männer erheben. Die Gefahr besteht. Ich will nicht sagen, dass es so ist oder dass das jeder so macht. Es ist einfach so, dass die Gefahr besteht. Das muss, der Sache müssen wir ins Auge gucken. Und die Begründung liegt darin, dass nicht die Begründung, sondern es ist einfach so, dass während sie sich dann über den Mann stellt, wenn es gesetzt den Fall, dass es so ist, dass sich durch ihre Lehren tatsächlich über den Mann erhebt, dann ist sie einfach in der Gefahr, dass sie verführt wird. Und das steht auch in dieser Bibelstelle im 1. Timotheus 2. Denn Eva ist verführt worden. Als sie beschloss, die Frucht zu essen, da war sie bereits verführt. Und warum war sie verführt? Weil sie die Entscheidung Gottes und die Entscheidung ihres Mannes nicht respektiert hat. Sie hat gesagt, hat sich belatschen lassen von der Schlange und hat dann einfach diese Regel für sich außer Kraft gesetzt und war im selben Moment verführt. Wenn sie sich untergeordnet hätte und gesagt hätte, okay, das war schön, was du mir hier erzählst, aber Adam hat so gesagt, Gott hat so gesagt, wir lassen das jetzt hier, dann wäre, weiß ich nicht, wo wir dann heute wären. Wollen wir uns jetzt vielleicht nicht erst noch ausmalen, dauert zu lang. Aber es wäre wahrscheinlich wesentlich schöner, als es jetzt ist. Und es ist einfach so, dass wenn wir bereit sind, uns unterzuordnen, dass das unser Schutz vor Verführung ist. Auch was Lehre anlangt. Ich glaube nicht, dass ausgeschlossen ist, dass eine Frau lehrt, weil es gibt viele Frauen auf der ganzen Welt, die lehren. Und so wie sie da sind, dass sie sich wirklich nicht über Männer erheben, dann ist ihr Dienst gesegnet und es ist gut. Und letztendlich ist es Gott, der diese Werke auch beurteilt. Aber wenn wir uns darauf einlassen, aus einer falschen Motivation, was wir vorhin schon hatten, heraus irgendwas zu tun oder auch zu lehren, dann ist einfach der Schutz vor Verführung weg. Das bedeutet die Verführung in Form von einer falschen Lehre und auch die Verführung in dem Sinne, dass man sagt, dass mein Dienst also mindestens genauso wertvoll, wenn nicht noch besser ist als der von irgendeinem Mann. Das ist ja ganz klar. Oder, ja, also die Bibel sagt das nicht so, aber ich denke, dass es einfach Konkurrenzdenken ist, was schnell zwischen Mann und Frau auftreten kann. Und die Bibel sagt dann Missgunst dazu. Das ist erstens, dass es wirklich die reine Motivation zerstört, was ich schon gesagt habe, Jesus echt zu gefallen zu sein und das Werk, das wir tun wollen, was einfach ein gutes Werk gewesen wäre, sofort in Flammen aufgeht als Holz, Heu und Stroh. Und das andere ist, dass wir mit so einer Motivation auch unmerklich die Zuhörerschaft vergiften und unmerklich Bitterkeit und andere Dinge und Widerstand gegen Gottes Ordnungen wachsen kann. Ich habe hier, mir ist da eingefallen, die Geschichte, die im Buch Esther steht. Der König Ahasverus hat ein großes Fest gegeben und wollte seine Frau Vasti vorführen. Das war seine erste Frau, Frau Esther. Und die hat sich verweigert, die hat gesagt, nee, da komme ich nicht. Wer weiß, die waren vielleicht alle besoffen oder irgendwas. Also ich kann mir vorstellen, wenn die da 7 Tage lang gefeiert haben, dann sah das ziemlich komisch aus. Aber ihre Haltung war nein. Und sie hat sich ihrem Mann widersetzt. Und der König hat seine Ratgeber gefragt und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Die ist nicht gekommen. Da war voll platt. Die war ein Frauenhaus, die war weit weg, sicherlich. Das ging ganz gut, die Diener wieder abzuwimmeln und sich da irgendwo zu verkrümeln. Also da war sie erstmal gerettet. Aber der König hat seine Ratgeber gefragt, was soll ich jetzt mit dieser Frau tun? Und wisst ihr, was die gesagt haben? Wenn das im ganzen Land bekannt wird, dass die Königin sich ihrem König nicht unterordnet, dann werden alle Frauen dasselbe tun. Das ist das, was man heute Emanzipation nennt. Dass man sagt, ohne Männer geht es viel besser. Und deswegen ist die Braut rausgeflogen. Deswegen musste sie gehen. Und eine neue musste gewählt werden, musste her. Und das war ja dann die Esther, die wirklich einen wichtigen und guten Dienst getan hat. Denn damals war ja schon die Gefahr, dass das Volk Gottes restlos ausgelöscht werden sollte. Und ich denke, dass man selbst über diese Geschichte den ganzen Abend erzählen könnte. Aber gut, wir haben noch einen anderen Vers, der wichtig ist für Frauen, im Titus 2, Vers 3 bis 5. Da steht, da gibt der Paulus dem Titus einige Anweisungen, was er zu tun hat, dass er in den Gemeinden Älteste einsetzen soll und so weiter. Und redet über die jungen und die alten Frauen. Und da steht das Kapitel 2, Vers 3. Desgleichen die alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen allen halten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Das heißt, speziell an ältere Frauen, das sage ich jetzt mal so, weil ich hoffe, dass auch die Kassette noch an ältere Frauen weitergeht, ihr habt den Auftrag zu lehren. Das steht definitiv hier. Und um was geht's? Simpel gesagt, ums Familienleben. Auf eine gute Art und Weise vermitteln, Mann lieben, Kinder lieben, besonnen sein, häuslich sein. Also da steht zum Beispiel auch Rezepte austauschen mit drunter. Oder wie machst du das? Wie kommst du mit deinem Geld hin? Was machst du da? Wie hast du so gelebt? Dass man einfach sagt, ja, es muss doch welche geben, die einem das mal klar machen können. Und wenn es deine eigene Mutter nicht konnte, dann muss es in der Gemeinde ältere Frauen geben, die dir das lehren können. Und hier ist die definitive Aufforderung dazu da. Und ich hoffe, dass das, ja, dass es einfach ankommt und dass es so wird. Ich glaube, dass jede Frau angehalten ist, gute Werke zu tun. Das steht in diesen Versen im 1. Timotheusbrief mit drin, 1. Timotheus 2, ist dieses ganze Kapitel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Zucht, das habe ich vorhin schon gesagt, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Also, das bedeutet, auf Äußerlichkeiten kommt es nicht an, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Und von der tüchtigen Frau, die wir hier im Sprüche 31 gelesen haben, ist ganz kurzer Abriss, dass sie sich um die Leitungswasser, dass sie sich um die Armen gekümmert hat, dass sie ihnen was gegeben hat. Ich glaube, dass auch noch dazu gehört, wenn in verschiedenen Briefen steht, auch drinnen gastfrei zu sein, vergesst nicht. Dann ist die Aufforderung zuerst an die Frauen, weil die sind dazu da, den Haushalt zu schmeißen, das irgendwie in die Reihe zu kriegen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Part ist, der auch mit guten Werken zusammenhängt und noch andere Dinge. Und ja, ich glaube, dass auch solche Sachen wie Dämonen austreiben dazu gehören, Befreiungsdienste, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken. Das sind alles nicht Sachen, die wo dahinter steht, aber das nur für Männer. Und wir sind schön raus. Ja, ja, schön. Aber ich denke, dass wir da alle in der gleichen Verantwortung sind. Ich denke, dass es auch das prophetische Reden und das Lehren dazu gehört. Das ist ganz klar. Das haben wir ja jetzt auch schon gehabt. Und ich glaube auch, dass wir aufhören müssen, von den Sachen gering zu denken, die wir schon tun. Zum Beispiel ist mir da der Kinderdienst eingefallen. Und es war schon sehr oft da, dass durch den Heiligen Geist eine Übereinstimmung in dem da war, was im Kinderdienst gelehrt wurde, mit dem, was wir hier als Gemeinde, als Erwachsene gehört haben. Zum Beispiel, als der Scott Brenner da war zu Pfingsten, Es ist schon wieder so viel zwischendurch geschehen, aber der war auch da, also dieses Jahr zu Pfingsten. Erinnert euch mal, kramt das mal bitte aus. Ja, mit seiner ganzen Familie war er da. Und der hat gepredigt, und ich weiß zwar jetzt nicht mehr ganz genau, aber es ging auch in dieser Predigt um Ölkrüge. Und just im Moment, in einer Kinderdienstgruppe, wurden an diesem Sonntag Ölkrüge gebastelt. Und sagt mir mal, woher? Weil das der Heilige Geist wusste. Und weil der genauso zu jedem redet, der hier sitzt, wie zu denen, die die Kinderdienste machen. Und sagt mir mal, dass das nicht prophetisch wäre. Versteht ihr, was ich meine? Ich gerade auch, der Kinderdienst ist eine Sache, wo man auch sicherlich ein bisschen üben kann, wo man sagen, bin ich berufen zu lernen oder schlafen die alle ein oder machen die alle was anderes, wenn ich was erzähle? Oder habe ich eher ein Herz wie eine Hürde, dass ich mich gut, also dass ich gute, viel Erbarmen habe mit Kindern oder dass ich gute ihr Vertrauen gewinnen kann oder sowas, wo man einfach auch schon ein ganzes Stück das leben kann, was sicherlich nicht nur auf Erwachsene beschränkt ist, auch die gesamten Dienste, die im Epheser 4 genannt sind. Und ja, das will ich einfach mal mit sagen, dass auch gerade zum Beispiel auch der Gebetsdienst, der in der Woche stattfindet, vormittags in verschiedenen Gruppen, dass der einfach sehr, sehr wichtig ist. Zum einen sind wir dadurch gehalten, uns Zeit zu nehmen zum Beten, auch zu lernen, prophetisch zu beten, Fürbitte zu tun, und die Gemeinde und alles, was drumherum ist, lebt davon. Das ist definitiv so. Und es werden dadurch auch Fremde erreicht, und ich glaube, dass es vor Gott sehr wertvoll ist. Und als Beispiel dafür fällt mir auch der Dienst ein, den ihr vielleicht kennt, Fürbitte für Deutschland, FFD, und den Namen Berthold Becker kennt ihr bestimmt. Der macht einen guten Dienst. Und dieser Dienst hat angefangen, weil seine Frau für Deutschland gebetet hat, wollte ich euch bloß mal sagen. Es war also so, dass das da losging, dass Frauen für das Land gebetet haben und das einfach auf dem Herzen hatten. Und daraus ist dieser Dienst entstanden. Warum? Weil ihr Mann sie unterstützt hat. Und weil es vorwärts gegangen ist. Sicherlich ist er jetzt der als Erster genannt wird, aber so viel ich mich entsinnen kann, ist seine Frau immer überall mit dabei. Und ich glaube auch, dass sie da wirklich das Geistliche wirklich mitträgt. Und sowas sind einfach gute Beispiele. Es gibt genug schlechte Beispiele, und ich denke, wir sollten uns die guten Beispiele hernehmen und daraus lernen. Auch gerade der Besuch, den wir hatten von Steve und Angela Boulder. Die haben auch wirklich so einen guten Dienst gemacht und so ein gutes Beispiel gegeben, wie man zusammen dienen kann, und haben uns gelehrt, wie man in Prophetie kommt oder wie man das lernen kann, prophetisch zu reden oder zu beten. Ich finde, sie hat viel wesentlich sinnvoller, viel mehr gelehrt als er in dem Moment. Er hatte mehr den Part des Betens, und das ist vor eine gute Zusammenarbeit. Und so stelle ich mir das vor, dass man sagt, an solchen Leuten kann man lernen, was es bedeutet, gemeinsam in Einheit vor Gott zu dienen und wieder dorthin zu kommen, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Ich lese es nochmal vor: Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Das ist auch besonders an Frauen, die ungläubige Männer haben und die irgendwo da wesentlich schwereres Leben führen, als wenn man gemeinsam schon den Weg geht. Ich glaube, dass Gott dort besonders reife und gute Charaktere formt. Und das ist so wertvoll für Gott. Das soll wirklich niemand gering achten. Selbst wenn du denkst, du hast dein Leben lang nichts bewegt, aber wenn du in dem geblieben bist, dass du dich untergeordnet hast und dass du den Willen Gottes gesucht hast, dann ist das für Gott viel wertvoller, als wenn du 5 Tote aufgeweckt hast. Versteht ihr das? Das ist nicht der Punkt. Wie soll ich denn das ausdrücken? Jesus sagt mal, es werden so viele zu mir kommen, sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Tote aufgeweckt? Und ich war sagen, ich kenne euch nicht. Geht von mir. Das ist eine echte Katastrophe. Du denkst, ne Mensch, wenn du das gemacht hast, dann bist du doch echt ganz vorne bei Jesus. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, dass gerade so, wenn du eine schwere Ehe hast, wo dein Mann vielleicht nicht gläubig ist und du gehst alleine den Weg, Herz und kann deinen Charakter formen, und das ist das, was vor Gott zählt, in erster Linie. Das ist das, was seine Braut ohne Flecken und Runzeln macht. Das ist genau das, was Gott will. Und dann lese ich das nochmal vor. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten, prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Mit der Sanftmut hat es auch was auf sich. Da habe ich jetzt nicht weiter drüber. Ich weiß nur eins. In dem Psalm steht sehr oft, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Nicht die, die mit den Ellbogen vorne weg und jetzt komm ich und komm so und siegte. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Das ist Gottes Prinzip von sowas. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns dort drin wirklich formen lassen und irgendwo Gott ranlassen und sagen, okay, so will ich werden, dass Gott damit was anfangen kann und dass dann wirklich was losgeht. Ich will das nochmal zusammenfassen. Das erste war, dass Gottes Schöpfungsplan war, dass ein Team ist, dass beide ihren Teil dazu beitragen, dass das vollkommene Gottesbild dargestellt wird. Dass Gott in seiner Vollkommenheit zum Ausdruck kommt in Mann und Frau. Und der Ausdruck Gehilfin, der bei uns so sinnlos belegt ist oder ja vorgeformt ist, dass dieser Ausdruck in keiner Weise irgendwie degradierend wirkt oder die Gehilfin ist nicht das, was nur gerade noch notwendig war, sondern das ist das, was den Mann überhaupt zum Mann macht. Das müssen wir wirklich sehen. Das zweite ist, dass der jetzige Zustand in der Gemeinde im Allgemeinen, auch in allermeisten Ehen, eben dem Urzustand nicht annähernd ähnelt und deswegen dringender Überholung bedarf. Gottes Ordnungen reden ganz klar von gegenseitigen Unterordnen. Das steht zuerst im Epheser 5. Einer ordnet sich dem anderen unter. Davon sind Männer nicht ausgenommen. Männer müssen sich gegenseitig auch unterordnen und auch unter Frauen. Aber prinzipiell und im Zweifelsfall ist es so, dass sich Frauen Männer unterordnen. Und das gilt zum einen aus Gottesfurcht und zum anderen auch aus Schutz vor Verführung. Das bedeutet trotzdem nicht, dass es weniger wichtig ist, dass Frauen in ihre Berufungen kommen und dass jede Frau die gleiche Berufung haben kann, die auch ein Mann hat, wie auch immer. Aber dass auch das wachsen können muss. Und dazu gehört einfach, dass der Mann irgendwo sieht, dass sein Part der ist, seine Frau zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und dass wir im Letzten herausgefordert sind, an unseren Ehen zu arbeiten. Dass wir herausgefordert sind, an den Sachen wie Kommunikation zu arbeiten, Sexualleben. Dass es wirklich Sinn macht, wie wir mit den Kindern umgehen. Und dass das alles wirklich in Gottes Plan passiert. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass Frauen einen anderen Dienst haben als Männer in vielen Sachen, weil es steht da, dass die Frau sich um den Haushalt und um die Kinder kümmern soll. Das steht an jeder Stelle in der Bibel und das können wir nicht außer Acht lassen, das können wir auch nicht wegreden. Und zum anderen steht auch da, wer in den Krieg zieht, der verwickelt sich nicht in die Geschäfte des Alltags. Und ich kann euch erzählen, was es heißt, hin und her, wenn du irgendwo willst du den Dienst machen, aber du bist auch in die Geschäfte des Alltags verwickelt und du bist froh über jeden, der dir da was abnimmt. Aber ich denke, dass wir das lernen müssen, wann was dran ist. Und daran wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Und das Letzte ist, dass wir einfach prüfen, wo unsere Motivation ist, den Dienst zu tun oder warum wir etwas machen wollen. Dass wir es so tun, dass wir Jesus gefallen oder dass wir es ihm zuliebe machen oder aus irgendwelchen anderen verkehrten Gründen. Und ja, Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und sich selber verleugnen bedeutet einfach, dass man sein altes Ich ablegt. Und dann steht weiter, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird erhalten. Und ich glaube einfach, dass wir da alle noch wachsen müssen, lernen müssen. Und keiner von uns kann das schon, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und ich würde euch Mut machen, dass wir da mit vorwärts gehen und Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich danke dir, dass du redest. Ich danke dir, dass du in deinem Wort sehr klar bist. Ich danke dir, Jesus, dass du Frauen und Männer gleichermaßen lieb hast und dass vor dir kein Ansehen der Person ist. Herr Jesus, in diesem Wissen wollen wir wirklich wachsen und wir wollen das ablegen, was uns hindert, das zu glauben. Herr, du hast uns lieb und wir können das oft selber nicht so annehmen, aber wir brauchen deine Hilfe dazu. Komm, du Heiliger Geist, und rede du zu uns und arbeite du an uns, dass wir erkennen, wo unser Weg ist, wo wir lang gehen sollen und was wir tun sollen. Herr, ich danke dir, dass du jeden von uns gut kennst und dass du weißt, wo jeder von uns steht. Und dass du willst, dass jeder vorwärts kommt. Dass du willst, dass jeder ein erfülltes Leben hat.